Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um das Thema Game Design. Game Design ganz allgemein, aber auch ganz speziell um den Studiengang Game Design an der IU Internationale Hochschule. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann stellt die gerne in den Chat mit ein und spätestens so zum Ende hin in unserer Q&A-Session werden wir das Ganze mit aufgreifen, wenn es passt, vielleicht auch schon an der einen und anderen Stelle zwischendurch. Ja, ich bin nicht alleine hier heute Abend mit dabei. Es sind eine Professorin und ein Professor der IU Internationale Hochschule aus dem Bereich Game Design hier mit dabei heute Abend. Zunächst ist hier Frau Professor Marion Planck. Sie ist Professorin für Game Art an der IU und Künstlerin, Designerin sowie Expertin für analoge wie digitale Gestaltung. Hallo Marion, schön, dass du dabei bist.
Hallo, danke für die Einladung, Markus.
Ja, und dann ist auch Herr Professor Dr. Dr. Rudolf Thomas Inders hier mit dabei. Er ist Professor für Game Design an der IU, Gamer und Journalist für Themen rund um digitale Spiele. Hallo Rudolf, auch ein herzliches Willkommen an dich.
Hi Markus, es ist mir eine Freude.
Ja, die Freude ist ganz bei mir. Ich bin gespannt, was ihr so berichten werdet. Schauen wir doch erstmal so ein bisschen auf euch beide und ja, euren Bezug auch ganz persönlich zum Thema Spielen und digitale Spiele. Wenn ihr selbst spielt, zu welchen Spielen greift ihr dann aktuell?
Marion, schieß los.
Ich mache gerne den Anfang. Also wenn ich Zeit finde zu spielen, was leider nicht so oft ist, weil ich lieber Spiele mache als Spiele, dann spiele ich voll gern Retro-Games. Vielleicht kennen manche Rollercoaster Tycoon. Ich spiele ganz viel Cozy Games, gerade ist rausgekommen. Little Witch in the Woods oder Band Breakfast, so ganz gemütliche Dinge, die ich jederzeit speichern kann, jederzeit wieder aufnehmen kann. So ein bisschen entspannter im Gegensatz zum Studium, wo ich lieber so Story-Driven oder Action-Roleplay-Games gespielt habe.
Ja. Ja, danke schön. Wie sieht es bei dir aus, Rudolf?
Also ich bin ja schon etwas älter, wie man auch in meiner Frisur vielleicht erkennen kann. Und meine Spielerinnerung greift bis in die 80er Jahre, in die frühen 80er zurück. Ich war ganz viel mit meinen Eltern in Italien auf Campingplätzen. Da gab es immer fantastische Arcade-Automaten, wo man seine 100 Lire oder 100 Lira-Stücke reinschmeißen konnte. Und zu Hause habe ich dann angefangen, Mitte der 80er auf dem Sega Master System zu spielen. Ich bevorzuge heute, spiele ich definitiv auch weniger als früher. Ich bevorzuge hauptsächlich alles, was mit Koop zu tun hat. Am liebsten so Koop-Kampagnen. Dann ist es auch fast schon egal, was für ein Spiel. Also Hauptsache zusammen, das macht mir am meisten Freude. Und wenn ich dann tatsächlich mal mich alleine vor dem TV befinde, dann sind es meistens so Visual Novels oder so, was man so gemeinerweise als Walking Simulators bezeichnet, ja.
Ja, ich glaube, zu diesem Thema Walking Simulator hast du ja auch kürzlich ein ganz spannendes Video gemacht. Ich meine, auf dem IU-Kanal habe ich kürzlich gesehen, also auch da, wer da noch ein bisschen mehr zu erfahren möchte. Vielleicht, falls einige nicht so im Thema Gaming drinstehen, stecken auch gar nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, auch da gerne mal reinschauen. Ja, und was das Thema Alter geht, ich glaube, ich bin der Älteste hier in der Runde und wenn ich so an meine ersten Computerspiel-Erfahrungen denke, das war noch so der Commodore 64, wo das mit losging. Und Spiele wie, weiß ich, Pirates, Summer Games und na, vielleicht auch ein paar indizierte Titel, die hier nicht genannt werden müssen. Genau. Ja, was macht denn für euch beide ein gutes Spiel aus? Vielleicht auch so aus Sicht des Spielers, der Spielerin erstmal.
Marion?
Das ist eine total individuelle Sache. Also wir sehen ja schon, wir sind drei verschiedene Leute und haben drei verschiedene Ansichten, was Spaß macht. Ein gutes Spiel sollte vielleicht die SpielerInnen reinziehen. Immersion ist so ein Stichwort, ja, dass man sich drin verliert, dass man so ein Flow-Gefühl entwickelt. Es sollte natürlich auch Spaß machen, es darf auch Emotionen auslösen, vielleicht auch nicht immer positiv. Manchmal ärgert man sich auch, aber hat trotzdem eine gute Spielsession gehabt. Genau, und es sollte von meiner Warte aus als Game Artist natürlich visuell überragend sein.
Ja, im Grunde kann ich mich da nur anschließen, auch aus dieses letzten Endes sind da irgendwie DesignerInnen-Ansichten und SpielerInnen-Ansichten auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir überlegen uns ja auch im Vornamen, für wen machen wir das eigentlich, dieses Spiel, und überlegen uns bestimmte Persona oder wer ist die Zielgruppe letzten Endes. Und da kann man natürlich schon sagen, es gibt eben SpielerInnen, die erfreuen sich eben an eher sowas wie Erkunden, Exploration, oder sie bauen gerne auf oder sie treten gerne in Wettbewerb mit anderen. Andere haben es wieder eher kooperativ statt kompetitiv. Und darum ist das spannende Spiel eines, das letzten Endes so eine Binsenweisheit, das eben wirklich für die entsprechende Zielgruppe genau richtig gemacht wurde. Ja? Bei dem die SpielerInnen das Gefühl haben, oh wow, das, was ich gerne habe, finde ich alles in diesem Spiel auch wieder. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht mal mehr so wichtig, was eigentlich sozusagen präsentiert wird, sondern einen Schritt zurückgedacht, was steckt dahinter, was zieht mich denn so rein daran? Und dann ist es für den einen vielleicht eine Westernwelt, bei dem anderen Mittelalter, in unterschiedlichen Settings gedacht. Das gute Spiel ist also eines, kurzum, das mir gefällt.
Ja. Umgekehrt gefragt, was nervt euch an Spielen? Was kann nerven? Ist es zum Beispiel für euch ja, unverzeihlich, wenn irgendwelche Bugs drin sind, dass man im Spiel hängen bleibt? Also das ist was, was für mich nicht unverzeihlich ist, was schon ziemlich nervig sein kann, wenn man recht weit gekommen ist und an irgendeiner Stelle ist, wo es einfach nicht mehr weitergeht durch einen Spieler in dem, durch einen Fehler in dem Spiel selbst. Oder gibt es andere Dinge, die euch, wenn ihr Spiele spielt oder seht, nerven können oder wo ihr dann auch sagt, da lasse ich die Finger von?
Also mich nerven Bugs zum Beispiel in Spielen überhaupt nicht, weil ich ganz viele Spiele im Early Access spiele, von anderen Indie-Studios zum Beispiel. Und für mich gehört das Bug-Reporten oder da aktiv in der Community mitzuhelfen irgendwie auch zum Spaß dazu. Also lustigerweise Bugs stören mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist so eine Schatzsuche auch, wenn man einen findet. Wenn es natürlich überhand nimmt oder gar nichts funktioniert, dann lasse ich es auch sein. Was mich nervt, ist, glaube ich, wenn jemand versucht, ein Konzept zu imitieren, das mal gut funktioniert hat und quasi die Einzelteile versucht nachzubauen, aber das subjektive Gefühl, also ich sage zum Beispiel GTA zum Beispiel, ist in den Einzelkomponenten nicht perfekt, aber das Gefühl von Nostalgie und die popkulturellen Referenzen und die Musik und alles spielt so zusammen zu diesem guten Gefühl irgendwie. Und wenn jemand versucht, das zu kopieren, dann klappt es meistens nicht. Sowas nervt mich. Ist
Dann
so
lieber was
unangenehm.
Neues, Eigenes machen, statt sich da dran zu hängen. Ja, dazu gibt es auch hier im Chat eine Frage oder eine Anmerkung von Kefino. Hallo erstmal. Seine Frage oder Ihre Frage: Wie wichtig findet ihr Musik in Spielen? Hier die Aussage: Ich bin ein absoluter Fan.
Ja, nicht umsonst. Es ist, also Musik generell ist, also auf die einen Seite Musik, auf der anderen Seite Sound generell ist ein essentielles Thema im Spieldesign. Wer dazu übrigens auch mehr lesen, mehr erfahren möchte, dem möchte ich eine Kollegin ans Herz legen, und zwar die Kollegin Melanie Fritsch, Professorin und Juniorprofessorin in, ich möchte nicht lügen, Düsseldorf, die zu dem Thema ganz aktiv forscht. Wie gesagt, sehr essentiell. Wir erleben ja nicht umsonst, dass viele Live-Konzerte seit vielen, vielen Jahren, damals als die Games Convention noch in Leipzig war, begannen ja auch diese Live-Konzerte, diese klassischen. Heutzutage kaufen sich viele zusammengelegt mit der Sehnsucht nach Vinyl, haben wir Spiele, Soundtracks wieder, die auf Vinyl released werden, oft in aufwendigen Sondereditionen. Also das ist super. Also es macht ein richtig guter Soundtrack. Ich kann mich gut erinnern, als ich zum ersten Mal den Tony Hawk Pro Skating oder Skater Soundtrack gehört habe auf der PlayStation. Da habe ich oftmals auch nur stillgestanden im Level und habe einfach die Musik geskippt, weil ich die Tracks immer wieder hören wollte. Also für mich ist es unheimlich wichtig, diese Untermalung. Die kann auf einen Schlag alles verändern im Spiel.
Ja, auch aus Entwicklerinnensicht total wichtig. Lustigerweise schreibe ich gerade an einem Skript für unseren Studiengang über Level Design. Und Audio und Sounddesign und Musik sind natürlich auch Teil des Levels, ja, und leiten die SpielerInnen und können die auch manipulieren und können die emotional beeinflussen. Super spannend. Und sonst beim Arbeiten höre ich immer Game Soundtracks. Also ich höre immer Ori and the Blind Forest, Journey und
Ja.
Halo.
Hey,
Das sind meine
ja,
Lieblings.
Wahnsinn. Marion, das hast du mir nie gesagt. Was ist los hier? Ganz neue Seiten.
Gesagt, was?
Nein, saugeil.
Hör ich eigentlich immer. Also ich liebe das. Es wird mir auch auf YouTube immer nur die drei Videos vorgeschlagen.
Sehr gut. Ja, das ist sehr divers, nicht schlecht.
Algorithmus weiß Bescheid.
Ja.
Ja, Musik ist, sind wir auch schon mittendrin, was so eine künstlerische Gestaltung auch ist, auch wenn natürlich Musik, Sound, ihr habt es erwähnt, auch Spielfunktionen wahrnehmen kann, Informationen liefern kann. Marion, du bist Professorin für Game Art Design. Ne, Game Art heißt es. Was macht denn aus deiner Sicht ein Spiel künstlerisch wertvoll?
Ja, das ist total spannend zu beantworten, weil ein wertvolles Spiel ist eigentlich immer aus finanzieller Sicht. Ja, ein Spiel ist dann wertvoll, wenn es viel verkauft und wenn wir viel Geld damit verdienen, aus Publisher-Sicht. Und künstlerisch ist sozusagen eigentlich total im Gegensatz dazu, weil Kunst ja oft Selbstzweck hat und eigentlich, ja gut, in Galerien wird auch Geld gemacht, aber also da fühlt man sich oft hin und her gerissen und auch das zu designen, was vielleicht vermeintlich den SpielerInnen besser gefällt und was mehr Geld bringen könnte, versus das, was einem selber vielleicht besser gefällt. Also da ist immer so ein, ja, so ein innerliches Tauziehen. Aber ich glaube, ein Spiel ist ganz, ganz wertvoll künstlerisch oder ästhetisch, wenn es sehr gut lesbar ist. Also wenn ich als Spieler zu jeder Zeit weiß, was am Bildschirm passiert, sei das jetzt sowas wie und wo wahnsinnig viel los ist, da muss ich zu jeder Zeit wissen, was ich gerade mache. Und dann natürlich, wenn es so das gewisse Extra hat, ja. Ich denke zum Beispiel an Cuphead, ja, was so handanimierte Characters hat und so. Es ist sowas noch nie da gewesen ist. Das sind so, glaube ich, die Punkte, die es für mich wertvoll machen.
Okay, ja. Noch ein anderes Thema. Wir haben heute eine Professorin, einen Professor dabei, ein Spieler, eine Spielerin. Ich habe selbst viele Einblicke in Spiele. Spielen eigentlich Frauen und Männer nach euren Erfahrungen oder gibt es vielleicht auch Studien dazu, die ihr kennt? Spielen die anders oder vielleicht auch andere Spiele oder ist das mehr Klischee, dass das so sei?
Warte, Marion, bevor du die korrekte Antwort gibst, sage ich dir genau, was so ein Spieler ist.
Bitte
Das ist doch
belehre mich.
dieser, das ist doch dieser Pizza-Ede. Er ist maximal 14, er hasst das Tageslicht, sein Haustier ist ein Silberfisch, der um seine Füße saust und er hat viele Pickel. Und Freunde hat er auch keine, höchstens Leute, die ihn beschimpfen online. Oder ist das etwa anders?
Rudolf, ich habe da was anderes gehört. Ich habe gehört, die Spieler-Community ist total divers. Nee, Rudolf, du kannst gerne die Frage beantworten. Ich glaube, du weißt es genauso gut wie ich. Ja.
Ja. Naja, es gibt also, wir haben ja nicht umsonst diesen fantastischen Bundesverband Game, der auch eine tolle Arbeit leistet und der die ganzen Publisher und die Entwicklerstudios zusammenbringt. Und der erhebt als eine seiner Tätigkeiten, Haupttätigkeiten, hätte ich fast gesagt, macht er immer sehr große Studien, erhebt er immer. Und wir können darum einigermaßen zumindest einen Einblick gewinnen, wie es aussieht in der deutschen Spielerinnenlandschaft. Und da erkennen wir zum Beispiel, dass der Durchschnittsspieler oder die Durchschnittsspielerin bereits fast die 40 Jahre erreicht hat. Also 37,5 Jahre. Und es ist auch so, dass ungefähr Spieler, Spielerinnen sich aufteilen 50-50. Ich höre schon die Einwände prasseln. Natürlich ist es so, dass die bei unterschiedlichen Genres auch unterschiedlich verteilt sind. Fair enough. Aber so grosso modo, wie es so schön heißt, kann man eben als Eselsbrücke sich 50-50 ganz gut merken. Und ja, es wundert ja auch nicht, weil das Medium selbst und seine Verkaufbarkeit wächst ja auch mit seit Jahren und Jahrzehnten und genauso ist es auch mit Spielenden. Also dieses Klischee, das ich am Anfang gezeichnet habe, das ist tatsächlich genau ein solches, nämlich halt ein Klischee. Und wer möchte, wenn sich mal den Jahresreport, der kommt jedes Jahr, ist ein ganz großer, wer sich das mal anschauen möchte, geht einfach auf die Game-Seite, Game, Game-Seite, Bundesverband, und kann sich dort auch die Studien mal selbst einfach anschauen. Es ist kostenfrei und liefert echt ganz interessante Einblicke in einen wahnsinnig spannenden Markt.
Ja, gibt es denn nicht vielleicht doch so ein bisschen was an Unterschieden, was die Spiele angeht? Sagt man, weiß ich, was sind die vielleicht doch eher mehr Männer, die Ballerspiele spielen und Frauen, die es ein bisschen ruhiger angehen lassen? Oder kann man wirklich sagen, nee, das passt komplett nicht?
Ich glaube, das ist immer vielleicht wahrnehmungsbezogen, ne? Wenn man sich in seiner eigenen Community bewegt. Bei mir ist es vielleicht die Überschneidung von Spielerinnen und Entwicklerinnen und Mamis. Und dann ist es vielleicht so eine gewisse Gruppe und es könnte ein falscher Eindruck entstehen. Aber ich glaube wirklich, dass es sehr gleichmäßig verteilt ist und dass vielleicht sich auch Spielerinnen aus gewissen Gründen in manchen Genres eher zurückhalten, vielleicht sogar eine andere Identität annehmen, vor allem online, und nicht so damit herausgehen, dass sie vielleicht weiblich sind, aus diversen Gründen. Das könnte ich mir vorstellen, aber so genau, also diese ganze wissenschaftliche Betrachtung steckt ja auch total in den Kinderschuhen, ne? Also auch Gender Studies in Spielen und Feminismus und so, das ist ja alles vor allem in Deutschland noch eigentlich so ein bisschen unerforscht und offenes Feld, vielleicht für uns sogar.
Ja, vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf zurück, wenn wir uns so die professionelle Seite angucken, also die Game DesignerInnen, ob es da einen Unterschied gibt. Vielleicht zunächst nochmal, Rudolf, zu dir. Ich habe es eingangs erwähnt, du bist ja auch so journalistisch tätig, schreibst über das Thema Gaming und bist Ressortleiter digitale Spiele für das Kulturportal nahaufnahmen.ch. Welche Aspekte interessieren dich hier besonders?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich leite das Ressort jetzt seit über 10 Jahren, jetzt aktuell zusammen mit dem ganz lieben Kollegen Norman Volkmann. Viele Grüße an der Stelle. Es ist zweierlei. Zum einen ist es natürlich einfach eine fantastische Schreibübung, wenn man abseits von Wissenschaft und Designdokumenten einfach für ein Publikum schreibt. Klar, wir haben auch ein Publikum, das in gewisser Weise eine bestimmte Zielgruppe hat. Möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Also jetzt zu behaupten, ich schreibe für alles und jeden, ist natürlich einfach falsch. Aber dennoch ist es ist ein anderes Schreiben letzten Endes. Und das ist eine super Übung, weil es förmlich einen so ein bisschen zwingt, auch zu lernen, was bedeutet es, für Zielgruppe zu arbeiten. Und ich habe nicht so viel, wenn zum Beispiel Auftraggeber an mich herantreten, habe ich in der Hinsicht, weil ich auch als Freelancer schreibe, da muss ich einfach gucken, für wen schreibe ich das, wie schaut dort das Zielpublikum aus. Und entsprechend hilft es meinem Geist da auch, einfach flexibel zu bleiben und flexibel zu arbeiten und auch manchmal unter einer anderen Deadline, unter einem anderen Stress-Zeitfaktor zu arbeiten, was auch mal nicht ganz schlecht unbedingt ist, ohne irgendwie Crunch loben zu wollen. Aber so ein bisschen Triezen ist manchmal schon ganz gut. Da muss man dann Zeit zeigen, okay, was steckt im Kopf noch drin? Wie kann man schnell reagieren? Kann man es noch abrufen? Und wenn nicht, was ist da los? Warum nicht mehr? Gehen mir schon wieder die Resthaare am Rücken aus oder was ist da überhaupt los? Das heißt, das ist das eine. Und zum anderen ist es auch so, dass in bestimmten Gebieten der Spielberichterstattung oder des Spieljournalismus, dass die sich auch geöffnet haben für andere Fragestellungen über die Jahre. Das war ja, Spieljournalismus war früher größtenteils so eine Art Produkttesten. Ja? So Waschmaschine 9 von 10, Grafik 4 von 10, Sound 11 von 10. Das hat natürlich seine Berechtigung. Das hat alles seinen Platz. Nur ich finde es schöner persönlich, wenn es einen Spieljournalismus gibt, der sich eben auch anderen Fragestellungen rantraut. Und da sind oftmals eben spannende Berührungspunkte zwischen auch der Spielforschung und der neuen Art von Spieljournalismus. Und das ist ein ganz interessantes Feld für mich. Das ist da, wo ich mich auch wirklich zu Hause fühle. Ja.
Ja, ihr seid heute Abend hauptsächlich hier, auch weil ihr eine Professur habt für Game Design an der IU, als Lehrende dort tätig seid. Was ist euch so in der Lehre wichtig? Marion, Mikro bitte noch anmachen.
Entschuldigung. Also mir ist ganz besonders wichtig, ich lehre ja schon viele Jahre, viel, verhältnismäßig viel, so 8 ungefähr, an der Hochschule. Und für mich war es immer total wichtig, für die Studierenden da zu sein und natürlich auch ihnen viel Theorie beizubringen, aber vor allem das Ganze ins Praktische zu holen. Ja? Also sie auf ihren Job später als vielleicht Game Designerin oder Game Artist vorzubereiten. Und das Ganze so total greifbar zu machen, dass sie wirklich nach dem Studium auch Spiele machen werden, und sie dementsprechend auch gut auszubilden, weil ich denke mir immer, sie werden ja die Spiele machen, die ich später mal spielen muss. Vielleicht, wenn ich in Rente bin, deswegen mache ich das lieber gut, den Job.
Sehr gut. Ja, lieber
Wir sind auf sie
heute.
angewiesen.
Ja, genau, lieber heute als morgen. Was ist da los? Ja, ich freue mich total. Also, das ist super. Man merkt es ja schon an unserer Atmosphäre und an der Laune. Ich finde es total super. Die Kollegin Plank ist wirklich ein Wahnsinnszugewinn. Alle meine Kollegen und Kolleginnen sind super. Wir haben echt einen Bombenspaß und es ist toll, in dieser Atmosphäre zu arbeiten. Und am liebsten hätte ich gleich alle heute reingepackt in die Sendung, weil in den großen Meetings, da wird es dann so ein bisschen albern mitunter auch, aber wir vertragen uns und verstehen uns wirklich gut und arbeiten super zusammen. Und das ist mir sehr wichtig, dass ich in einem Kolleginnenumfeld entsprechend auch arbeite, dass das abbildet. Ich hätte keine Lust, wenn es anders wäre. Ja. Ich habe ein tolles Luxussegment in Anführungszeichen, weil ich tatsächlich eine kleinere Nische habe, die sich eben mit der digitalen Spielforschung beschäftigt. Und das ist nicht in dem Regelfall nicht das, was SpieldesignerInnen später hauptberuflich machen werden. Ja, da kann ich mir bei aller Eitelkeit nichts vormachen. Das ist klar. Die kommen mit so einem bisschen, merkt man oftmals, sind ein bisschen skeptisch, wenn es in die Theorie-Schlagseite der Spielforschung reingeht. Mein Job, ich empfinde es dann als mein Job, Ihnen das so ein bisschen schmackhaft zu machen. Was ist denn interessant an der Spielforschung, was ihr später vielleicht auch im Designprozess für euch nutzen könnt? Vielleicht sind es bestimmte Art von Fragestellungen, vielleicht ist es aber auch eher eine bestimmte Art des wissenschaftlichen Arbeitens, das ja auf eure Projektarbeit, sei es zum Beispiel auch, wenn es auch nur die Dokumentation ist, zum Beispiel, übertragen könnt. Und das sind alles so Ansätze, die bei mir, glaube ich, ganz gut aufgehoben sind und zu Hause sind. Und darum ist es tatsächlich so, wie Marion gerade gesagt hat, dass ich auch versuche, die Theorie zu den angehenden Praktikerinnen zu bringen, sie dabei zu unterstützen für ihren späteren Lebenswandel, für ihren späteren Beruf, ja.
Ja, also auch dazu zeigen, selbst das, was erstmal vielleicht wie trockene Theorie anmuten könnte, hat dann doch so seinen Sinn und Zweck und durchaus auch eine Praxisrelevanz dann später wieder.
Exakt, ja.
Ja, da darf ich noch mal kurz einhaken. Also für uns ist auch wichtig, den Studierenden immer zu zeigen, dass sie auch, ich sage immer, auf den Schultern von Giganten stehen. Ja, es gibt schon so eine Vorgeschichte in der Spieleentwicklung, aber auch in der Theorie, ja, wie man sich vielleicht wissenschaftlich oder auch philosophisch mit Games schon beschäftigt hat. Und das wollen wir auch beibringen, weil wir sind trotzdem ein Hochschulstudiengang und wollen natürlich angewandt arbeiten, aber Games bieten ja so eine große Angriffsfläche. Und wenn da ein Studierender entdeckt, hey, ich will da über Games vielleicht eine Grundlagenforschung machen oder so, dann ist das ganz in unserem Sinne, dass man sich auch in die Richtung entwickelt.
Absolut. Jawohl.
Ja, jetzt habe ich heute Abend den Vorteil an euch. Ihr seid Lehrende. Gleichzeitig kennt ihr euch mit Spielen, auch mit Spielmechanismen gut aus. Und ich finde auch dieses Thema Gamification in der Lehre sehr spannend. Also Elemente ausspielen, in der Lehre mit reinzubringen. Gab es vor ein paar Jahren mal so einen Hype, von dem hat sich einiges nicht so richtig durchgesetzt. Aber ich denke, insgesamt kann doch sicherlich auch die akademische Fernlehre von einigen profitieren, was in Spielen gut funktioniert. Und ich denke da so besonders an das Thema Motivation, was ja gerade vielleicht im nebenberuflichen Studium eine besondere Herausforderung ist für die Studierenden aus eurer Sicht, nach euren Erkenntnissen vielleicht auch. Was könnte hier funktionieren? In welche Richtung könnten da Entwicklungen gehen? Und ja, auch was ganz konkret tut sich da an der IU? Was wird da ausprobiert?
Ich bin da zugegebenermaßen tatsächlich sehr skeptisch. Also ich möchte auch gleich einen Literaturtipp abgeben, wer sich gerne mit dem Thema Gamification beschäftigt. Adrian Hon, der auch für die Edge schreibt, aber auch in der Spielentwicklung tief drinsteckt, hat jüngst ein Buch herausgebracht, You Have Been Played. Und da schaut er sich nicht nur den Begriff Gamification und seine Auswirkungen einigermaßen skeptisch an oder kritisch an. Vielleicht sollte man zunächst mal sagen, was ist Gamification, für all die es noch trotzdem noch nie gehört haben. Es geht hier um das Übertragen von Spieldesign auf Nicht-Spielkontexte. Ja, zum Beispiel im Beruf, um Motivation zu erzeugen. Meistens mit extrinsischer, also von außen kommender Motivationsschüben. Belohnungsbadges, Achievement, Highscores, wie auch immer und so weiter und so weiter. Ich tue jetzt dem Gamification-Begriff ein bisschen Unrecht, aber jetzt brechen wir es mal ein bisschen runter auch. Und dieses Gamification-Modell ist mittlerweile auch so in Anführungszeichen erfolgreich, dass es auch witzigerweise auf Game-Design-Prozesse selbst zurückgreift. Also SpieldesignerInnen greifen auf Gamification-Prozesse innerhalb ihres Game-Designs wieder zurück, was ein total kuriose Chose ist, wie bei Assassin's Creed sammeln sie 10.000 Federn oder solche Geschichten, wo du denkst, nein, wem macht das Freude? Ihr perversen Strolche, was ist los mit euch? Also, naja, gut. Okay. Jedem sein Brötchen. Aber ich glaube, dass das kann funktionieren, aber ich bin deswegen skeptisch, weil es muss genug, oder dazu kann ich nur raten, wirklich sich selbst auch zu befragen. Stellt euch vor den Spiegel und fragt euch ganz ehrlich, schaut da mal in euch rein, seid ihr intrinsisch motiviert genug, also um dieses Studium durchzuziehen? Weil du hast es ja schon gesagt, Markus, Fernstudium lebt davon, dass man oftmals, man kann zu Hause bleiben, man kann mal im Bett liegen bleiben, dass die Skripte stapeln sich vielleicht hier, Mann, ich habe nicht so Lust. Das kennen wir alle, ja. Dazu muss man nicht studieren. Die Situation kennen wir alle, können wir nachvollziehen. Und trotzdem ist es so ein bisschen auch darum, der Job für uns als Lehrende, diese Motivation zu erzeugen, manchmal auch durch Vorbild. Darum geht es nicht, dass wir alle permanent super fleißig und super motiviert wie auf dem Kokainrausch bei Scarface sind. Das ist nicht der Punkt. Wir wollen ja auch Work-and-Life-Balance irgendwie vorleben, ja. Gerade im Game-Design, in der Spieleentwicklung ist es ein essentielles Thema. Die Selbstausbeutung und das Burnout-Risiko sind gigantisch. Da darf man sich nichts vormachen, ja. Und trotzdem, wer nicht motiviert genug ist, aus sich heraus das zu machen, unter einer guten Anleitung, unter einer motivierten Anleitung von uns, so gut wir es eben können, und ich glaube, wir können es ganz gut, der wird sich einfach schwer tun. Und das gilt nicht nur für Game Design, Fernstudienangebote, sondern für alle letzten Endes. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass Gamification-Elemente hier unbedingt den entscheidenden Ausschlag geben. Das mag für den einen oder anderen so ein bisschen Icing on the Cake sein, aber ehrlich gesagt, ich persönlich, ich bin da sehr skeptisch.
Ja, ist total interessant, dass du das so siehst, weil wir haben, glaube ich, noch nie drüber gesprochen oder noch nicht so ausführlich, aber bei mir ist es auch ähnlich, dass es ironischerweise so ist, dass bei unserem Studiengang das nicht so relevant ist. Auch vor allem aus dem Grund, weil, also wir beides wirken jetzt so cool, ne? Aber wir sind ja eh schon alle Nerds. Und wir, wir kämpfen wirklich darum, dass man Game Design ernst nimmt und Spieleentwicklung ernst nimmt. Das ist nicht nur ein Hobby, für das man sich glücklich schätzen kann, wenn man auch noch bezahlt wird, sondern das ist ein ernstzunehmender Beruf und auch ein sehr anspruchsvoller Beruf, und deswegen wollen wir das Studium auch dementsprechend seriös gestalten, und es ist sowieso eine Prise Gaudi dabei, weil wir alle lustig sind und auch die Studierenden natürlich entsprechend Gamers sind und alle richtig Bock haben, aber deswegen ist bei uns Gamification noch nicht so relevant, und das war auch schon ein Thema, als ich studiert habe, vor vielen Jahren. Da war das schon eine Idee, dass man das irgendwie gamifiziert, und das hat bisher noch niemand hingekriegt. Und ich glaube, das hat einen Grund vielleicht, weil eben diese externe Motivation manchmal nicht reicht. Aber es ist auf jeden Fall so ein spannendes Thema und bestimmt auch relevant fürs Fernstudium, aber bisher hat es noch niemand, glaube ich, so hingekriegt.
Ja, finde ich sehr interessant. Ich hätte vielleicht andere Antworten erst mal erwartet, so von euch in dem, wo ihr tätig seid. Also ich bin dabei, das Wichtigste ist die intrinsische Motivation. Ich muss was mitbringen und dann brauche ich vielleicht gar nicht so viel Zusätzliches. Und wenn, sind es vielleicht eher so die kleinen Elemente. Also ich finde es schon für mich jetzt auch persönlich schön, wenn ich irgendwo einen Fortschrittsbalken sehe, wenn ich irgendeinen Online-Kurs für mich, irgendeine Weiterbildung mache, und so wie ich im Buch, wenn ich ein Fachbuch durcharbeite, dann ist mein Fortschrittsbalken, oh, ich bin auf Seite 180 von 200, und das vielleicht auch im Online-Kurs zu sehen. Solche Kleinigkeiten, vielleicht mehr als irgendwas, wie es gerade mit Achievements, und wo ich vielleicht noch ein Overhead habe, wo ich mich dann auch noch drum kümmern muss, der mehr Spielerei ist, als eigentlich mich dann wirklich zu motivieren, ja.
Ja, ich meine, gerade das kann ja auch, das Bedenken jetzt hier in so Clustern zwischen intrinsisch und extrinsisch, tatsächlich ist es ja einfach ein Spektrum letzten Endes. Natürlich ist es problemlos möglich, dass eine Art von extrinsischer Motivation auch zu, und die Ausprägung, Trophies, Achievements, wie auch immer, dass das zu einer intrinsischen Motivation wird. Das ist ja nicht ausgeschlossen, ja. Manch einer mag da auch ihre Erfüllung finden, und ohne dass sie es merkt, hat sie plötzlich ihren PhD fertig. Huch, ich wollte doch nur diesen Ladebalken voll machen. Naja, gut, okay, nehme ich halt den PhD auch noch mit. Perfekt.
Ja, aber also wir setzen wirklich eher auf so klassische Sachen, die dann auch im Job auf einen zukommen, ja, konstruktives Feedback, was einen motiviert, das nochmal neu zu machen, oder ja, einfach miteinander sprechen und im Team zusammenarbeiten, das sind so die Sachen, die einen motivieren, wenn man an Spielen arbeitet und ich glaube auch im Studium so funktionieren. Das ist so unsere aktuelle Herangehensweise. Es kann sich auch alles ändern, ja. Also der Studiengang ist ja noch super jung.
Ja, auch da spannend, wie die Entwicklung ist und ja, auch wahrscheinlich das Ganze sehr dynamisch dann gestaltet ist. Studiengang schauen wir uns gleich an. Vielleicht nochmal so ein paar Basics allgemein zum Game Design. Was bedeutet denn Game Design?
Ja, letzten Endes geht es um einen Erwerb von zentralen Kenntnissen über gestalterische Prinzipien in der Entwicklung digitaler Spiele, wenn man es so runterbrechen möchte. Also um die Konzeption von Spielinhalten, um Regelsysteme. Und dazu braucht man eben gewisse Fähigkeiten, Tools, die wir versuchen natürlich alle erfolgreich auch zu vermitteln an den Mann und an die Frau zu bringen. Sowas wie psychologische Grundlagen, Storytelling, Methoden der Ideengenerierung, aber auch den Ablauf von kreativen Prozessen. Und das ganze künstlerische Handwerk, dazu kann Marion alleine tagelang sprechen. Und das ist gut so, dass sie es kann, sonst wäre sie nämlich nicht die Expertin, die wir haben. Genau, aber diese Melange, das ist praktisch das, was Game Design ausmacht. Und wenn man mal in die Forschung reinschaut, aber auch an die Angebote, nicht nur von uns, sondern von anderen Game Design-Anbietern letzten Endes, die legen alle ihre Schwerpunkte irgendwie auch da rein. Manche legen sie so ein bisschen anders als andere, aber dazu ist der Studierende ja auch eigentlich ein autonomes Wesen und ein Erwachsener, um sich so ein bisschen auszusuchen, wo soll es eigentlich hingehen letzten Endes, ja.
Ja, also Game Designer ist ja auch, oder Game DesignerInnen, das ist ja so ein bisschen auch ein schwieriger Überbegriff für ein ganz komplexes Berufsbild für jemanden, der sich in Marketing gut auskennt, der Psychologe ist, der Kognitionswissenschaftler ist, der unternehmerisch unterwegs ist, ja, der Geld beschafft für den nächsten Spieltitel vielleicht zusammen mit seinen Kumpels irgendwie ein Unternehmen gründet und dann ein Game Design. Das ist jemand, der vielleicht gut schreiben kann oder sogar auch zeichnen kann. Es ist so vielschichtig und man muss nicht alles können, man kann sich auch spezialisieren, aber mit der Zeit wird es immer anspruchsvoller, dieser Beruf, wo das früher vielleicht einfach nur jemand war, der sich ein cooles Spiel überlegt hat. Heute steckt noch viel mehr dahinter.
Ja, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, halt Game Designer in ist nicht Spielerei rund um Spiele, mit dem man nebenbei auch noch Geld verdient, sondern das ist ein Beruf, vielleicht mitunter auch ein harter Beruf. Ihr habt es erwähnt, es kann auch durchaus mal in den Burnout vielleicht führen. Wenn ihr euch so das Berufsbild der Game DesignerInnen anschaut und wie hier so die Entwicklung in den letzten Jahren ausgesehen hat, was hat sich da so verändert und was sind das auch für Menschen, die in diesem Bereich arbeiten? Sind das wirklich die Computerspielen-Nerds oder welche Anforderungen sind da auch gestellt? Was gehört alles mit dazu? Ihr habt gerade schon so ein bisschen einige Bereiche angesprochen, aber vielleicht auch, was gehört nicht dazu? Was sind Bereiche, die zwar mit Spielen zu tun haben, aber nicht in den Bereich Game Design reingehören?
Also ich habe den Typ, den, wenn man das so sich vorstellt als Typ, den es natürlich nicht gibt, aber wir versuchen es einfach mal zu zeichnen, den typischen Game Designer, die typische Game Designerin, habe ich immer als Bottleneck verstanden, ja, oftmals als Mittelpunkt auch im Entwicklungsprozess. So wo kommt eigentlich die Vision her? Was für ein Spiel soll da am Ende letzten Endes rauskommen? Was ist das für ein Produkt? Wer hat denn die entscheidende Idee, das irgendwie aufzumachen, das ganze Thema? Und hier sehen wir natürlich als ein Given an, dass sich technologische Tools, dass die sich immer mit verändern. Ja? Das heißt, wir sind auch aufgefordert, als Game DesignerInnen einen Überblick zu behalten, was gibt es da alles? Und dazu gehen wir auch zum Beispiel ins Studium. Ist bestimmt nicht der einzige Weg, aber es ist ein guter Weg, um es damit vertraut zu machen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch so, ich nenne das gerne zeitlose Qualitäten. Und dazu ist, wie ich es bereits angedeutet habe, die Neugierde ist essentiell. Was später vielleicht auch spannend wird, ist, wenn es ein größeres Team wird, ich übernehme oftmals als Game Designer auch Verantwortung fürs komplette Team. Ich brauche eine Vermittlungskompetenz, eine Führungskompetenz, weil ich habe sehr viele tolle, vielleicht auch super bezahlte ExpertInnen an der Hand. Aber mein Job ist, ich muss die irgendwie zusammenbringen, weil sie an einer Idee, an meiner Game-Vision arbeiten sollen. Und das ist oftmals sozusagen die menschliche Seite, die Projekte manchmal auch scheitern lässt. Da war die Idee vielleicht super, aber ich habe es einfach nicht geschafft, mein Team zusammenzuhalten und das zu vermitteln, was ich eigentlich als Vision im Kopf hatte.
Also Game Designer Ihnen da auch schon eine eher etwas übergeordnete Funktion oder je nachdem, wie groß das Team ist, auch tatsächlich noch derjenige und diejenige, die selbst was machen, zum Beispiel auch vielleicht Programmiertechniken beherrschen müssen?
Ich wollte nur ganz kurz sagen, Marion, ganz kurz noch. Ja, also es gibt ja auch natürlich spätestens seit den guten alten, also es gab natürlich schon viel früher, denken wir an die großartigen Zeiten in der frühen englischen Spielentwicklerphase, ja, bevor es die ganzen Riesen-Publisher gab und Co. Da gab es auch so Schlafzimmerbetriebe, Ehepaar und einer, der es allein gemacht hat. Und dann gab es eine Zeit, da fand es fast nicht mehr statt, dass Leute das im Alleingang gemacht haben. Heute ist wieder so weit, dass wir die Technologie haben, dass man auch alleine große Projekte einfach anfangen kann. Und manchmal sieht man Trailer von Spielen, egal ob sie dann am Schluss so großartig werden oder nicht. Aber zunächst mal denkt man, das hat eine Person gemacht. Wie verrückt ist das denn? Mir platzt der Kopf. So viel Kreativität, so viel Vision, so viel Know-how in der Umsetzung oder einfach nur ein geschickter Blender oder eine Blenderin kann es ja auch sein. Aber das ist alles heute wieder möglich. Und spätestens dann müssen diese Game DesignerInnen natürlich ein Repertoire haben, weil sie letzten Endes selber stemmen müssen. Ja, und das ist auch oftmals eine Herausforderung. Gerade das ist eine Herausforderung, wenn dann die Teams wachsen, wenn man dann plötzlich Verantwortung abgeben muss. Man ist gezwungen dazu. Das sind ganz schwierige Momente in der Karriere von vielen Menschen, weil es aufreibend ist. Man kann nicht mehr alles machen. Bei einem 50-Mann- oder 50-Frau-Team geht das nicht. Du musst es abgeben. Es müssen Hierarchieebenen eingeführt werden. Dieses typische flache Hierarchiegedöns, ich halte davon relativ wenig, aber ich habe da auch eine Vorschädigung, glaube ich. Aber das muss menschlich auch erstmal geschafft werden. Das lernt man nicht von selbst. Führung ist nicht etwas, was selbstverständlich einfach da ist. Das ist ein Handwerk. Führung ist Handwerk.
Also genau, Game Designer können natürlich Führungskräfte sein. So der Begriff des Vision Keepers ist bei unserem Studiengang was wir verfolgen, ja, ist der wirklich die Vision behält. Von ganz groß zu klein klein. Es gibt auch welche, die nur am Fähigkeitenbaum von dem Charakter arbeiten oder nur sich vielleicht im Worldbuilding die Kreaturen ausdenken und deren Familienstammbaum. Das ist auch eine Aufgabe für einen Game Designer oder Game Designerinnen.
Wer hat eigentlich mich als Kreatur ausgedacht?
Das ist doch
Waren
ganz
es
besonders.
meine Eltern?
Total, das hat was Schöpferisches, ja. Das ist
Ja.
ja auch, was viele so dran antören an diesem Beruf. Ja, das ist ja was, man macht nur mit einem Team, also man muss absoluter Teamplayer sein, gemeinsam was. Und die Summe ist einfach viel, viel, viel größer als die Einzelteile. Und das ist das Spannende daran. Und es gibt auch welche, die sich nur mit Battlesystemen beschäftigen und den ganzen Tag Zahlen hin und her schubsen. Ja, es ist so hochspezialisiert. Und auch eine Eigenschaft, die sie haben müssen, ist Resilienz. Ja, also gerade in den USA, in Deutschland ist es zum Glück noch nicht so weit, aber dort wird man dann auch einfach aus dem Team geworfen, wenn das Spiel veröffentlicht ist. Also am nächsten Tag bist du dann arbeitslos und kannst dir das nächste Team suchen. Das zehrt natürlich, glaube ich. Also ich war noch nie in der Situation, Gott sei Dank. Aber ja, das ist ein sehr, lustigerweise eine sehr umkämpfte Position. Jeder will das sein oder viele wollen es sein, aber es dann zu bleiben oder ja, die Arbeit dann zu machen, ist sehr, sehr herausfordernd. Aber
Ja,
kommt
vielen
und
Dank
studiert
auch.
dich bei uns, weil es
Ja.
voll cool.
Ja, so wird schon sehr deutlich. Das Ganze ist anspruchsvoll, sehr professionell. Auch dadurch, denke ich, der Wunsch bei immer mehr dann halt nicht nur irgendwie mal was mitbekommen zu haben, sich vielleicht alles selbst angeeignet zu haben, sondern auch in akademische Richtung zu gehen, da eine Grundlage zu legen, zum Beispiel halt durch den Bachelor Game Design an der IU, wo wir dann auch jetzt bei dem Studiengang mal angekommen sind. Ja, da natürlich die Frage an euch, was macht diesen Studiengang besonders? Was macht ihn aus an der IU? Es gibt ja auch ein paar andere Fernstudiengänge bereits aus dem Bereich. Und dazu auch eine Frage aus dem Chat, die so ein bisschen anderen Aspekt noch mit aufgreift, was Game Design als Fernstudium besonders herausfordernd auch macht.
Ich fange gerne an. Also für uns, ich glaube, jedes Fernstudium muss ja so sein USP selber herausarbeiten. Bei uns ist so, dass wir versuchen, einfach so nah wie möglich dran zu sein an den Studierenden und so ein bisschen die Ferne zu überbrücken und auch wirklich erreichbar zu sein. schnell auf die Fragen eingehen, einfach auch keine zeitliche Distanz so sehr zu haben. Dann unser großer Erfahrungsschatz, also unsere Kolleginnen sind ja noch krasser unterwegs als wir, also die sind ja wirklich die Mega-Profis auf ihrem Gebiet und machen auch in den Skripten oder auch Videos, die sie produzieren, einfach eine super, super gute Arbeit, super guten Job, damit eben alles an Wissen vermittelt wird in der kurzen Zeit. Und also als ich studiert habe, da gab es die Möglichkeit noch gar nicht, weil es gab noch kein YouTube. Man konnte sich natürlich was aneignen, man konnte in die Bibliothek gehen und das Buch ausleihen. Aber sonst waren die Mittel begrenzt. Und jetzt glaube ich, ist unser USP, dass wir einfach da sind und einfach einen Mehrwert liefern, den YouTube-Video oder ein Online-Kurs in dem Sinne gar nicht bieten kann.
Ja, ich glaube, es ist schon, das Spannende ist, dass wir, glaube ich, schon in einer Zeit leben. Game Designer oder Game Designerin Ziel heißt nicht immer der nächste Hideo Kojima, der nächste Sid Meier, der nächste, was auch XY einsetzen hier zu werden, sondern ich glaube, es ist ein großer Vorteil, dass man seine Nische findet, auch mit kleineren Titeln. Also spätestens seit, ich weiß gar nicht, ob ich heute schon darüber gesprochen habe, ich glaube nicht, aber spätestens seit den 2010ern auch schon so ein bisschen davor. Dieses ganze Aufkommen im Indie-Bereich, in dem auch sich mit anderen herausfordernden, ernsteren Spielthemen sich beschäftigt wird, das sind ja oftmals auch alles oder viele davon Menschen gewesen, die so Self-Learning-mäßig einfach überlegt haben, wie kann ich zum Beispiel ein Krankheitsbild übersetzen in eine Spielmechanik? Wie kann ich Menschen vermitteln, spielerisch, was es zum Beispiel bedeutet, eine Depression zu haben? Ja, das sind natürlich Themen, die weit ab davon entfernt sind, wo ein 800-Mann-Team einen Military-Shooter bastelt, ja, obwohl da vielleicht auch das Thema posttraumatischer Stress mal verhandelt werden könnte. Und nicht nur, wie kann ich hier die 50 Personen, die arabisch gelesen werden können, ummähen mit dem Maschinengewehr. Ja. Also das bedeutet, wenn man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich sowas umsetzen als Spiel, was für Regelsysteme müssen da ineinander greifen, was für Spielregeln muss ich dafür aufstellen, wie kann ich das auch ästhetisch verpacken? Ja, ist auch eine große Frage nach den Ästhetiken. Musik, über Musik haben wir heute ja schon gesprochen. Und das alles hat so viel, das sind so viele Ankerpunkte, über die man sich in das Game Design sozusagen auch mal durch die Hintertür hereinschmuggeln kann. Das sind fantastische Zeiten. Genau, also los geht's, Ausrufezeichen kann man gar nicht fetter und mehr unterstreichen als jetzt sind super Zeiten dafür. Die Tools sind da, wenn ihr Bock drauf habt. Manchmal muss man sich durchbeißen, aber das gilt nicht nur für Game Design, das gilt für so viele Sachen im Leben. Ihr könnt es packen. Das ist keine Frage von IQ, das ist keine Frage von Talent. Wie im Sport, Disziplin schlägt Talent in 9 von 10 Fällen, sage ich mal als Amateursportcoach. Und ja, versucht's. Game Design könnte euer neues Zuhause sein. Treten Sie jetzt ein. Junge Menschen zum Mitreisen gesucht.
Ja, prima. Und man hat euch beide dann unter anderem als Begleiter auf dieser Reise. Was so die Inhalte des Studiengangs angeht, ich denke, im Detail kann man das nachlesen auf der Website. Link steht in der Videobeschreibung. Aber vielleicht doch mal kurz so ein Überblick, wo habt ihr die inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt in diesem Studiengang?
Also wir beginnen natürlich bei den Basics, eine Einführung ins Game Design. Wir legen auch einen Fokus auf die geschichtlichen Entwicklungen. Ja, wir fangen ja nicht bei Null an. Dann gehen wir weiter ins Narrative, beginnen schon mit den ersten praktischen Projekten, weil die sind ja ganz, ganz wichtig für uns. Es ist nicht nur reine Theorie, es ist vor allem ganz, ganz viel praktische Übungen auch. Dann gehen wir weiter in Richtung so die ersten Game Art Übungen, dass man in das 3D- und 2D-Design auch reinkommt, vielleicht seinen ersten Charakter entwirft, sein erstes Environment zeichnet, um auch hier Einblick zu bekommen. Wie gesagt, als Game Designer muss man das nicht unbedingt können, aber wir versuchen halt von so vielen Seiten wie möglich das zu beleuchten. Und wenn man dann weitergeht im Studienverlauf, dann wird es auch etwas experimenteller. Es werden Prototypen auch gebaut. Und ganz, ganz großer Fokus ist eben neben der wissenschaftlichen Betrachtung von Spielen, die der Rudolf unter seiner Hand hat, auch eben einfach die Praxis, ja, dass wir viel im Team zusammenarbeiten. Es gibt über mehrere Monate große Projekte, die mit uns ganz, ganz nah zusammen umgesetzt werden. Und ja, das sind so ungefähr die groben Sachen. Wir haben so viele Inhalte, dass ich es gar nicht alle aufzählen kann, aber das ist so, wie wir den Studiengang konzipiert haben und so idealerweise der Ablauf wäre.
Ja, also ich kann es nur mal unterstreichen. Es gibt es gibt diesen selten dämlichen Spruch, better done than perfect. Das gilt jetzt zum Beispiel nicht Berufe wie, wenn man im Atommeile arbeitet, ist es nicht unbedingt das Credo. Aber bilde ich mir ein, es ist wichtig, auch so ein bisschen hinzuarbeiten, dass die angehenden Game DesignerInnen merken, wir müssen ins Machen kommen. Ja? Wenn wir mal einen Prototypen da haben, dann ist es immer viel da, bedeutet, man kann was wegstreichen, man kann an was arbeiten. Es muss einfach was schnell möglichst auch entstehen. Schnell skizzieren, schnell Ideen umsetzen, schnell in die Praxis kommen. Das ist essentiell wichtig. Nicht ewig überlegen, ins Machen kommen, umsetzen. Und mit entsprechender Motivation und Begleitung an den Tools, aber auch auf der Ideenseite. Das, glaube ich, können wir den Studierenden sehr gut mitgeben. Und dann gewinnen die auch Spaß daran, wenn sie wirklich zum ersten Mal sehen, haben wir oft schon beobachtet, wenn die zum ersten Mal sehen, da tut sich was auf dem Bildschirm, das habe ich selbst gemacht. Toll. Ja, das ist vielleicht nicht fehlerfrei zu 90%. Das stürzt vielleicht zum hunderttausendsten Mal ab, aber ich habe etwas erzeugt. Ja, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass ich auch mal das und das auf dem Bildschirm überhaupt zum Laufen bringe mit dem Eingabegerät. Das ist eine super stärkende Erfahrung auch in der Psychologie. Diese erste Barriere zu nehmen, die ist riesengroß, aber wenn man sie nicht anfängt, sozusagen gezielt und zusammen, auch im Team, abzutragen, klein zu reißen, die Mauer, dann wird es nicht klappen. Und dieses zusammen die Mauer einfach einschlagen und sagen, wir machen das erste Projekt jetzt, bam, muss nicht perfekt sein, aber es muss im Endeffekt etwas da sein, ja.
Ja, vielen Dank. Also da wird deutlich ganz viel Praxis in dem Studiengang mit drin. Natürlich auch die Hintergründe, die mit dazugehören. Und ja, man merkt halt auch, dass ihr beide Seiten auch kennt, die Lehre und halt selbst auch die Praxis aus der Praxis auch kommt dann dabei. Ich habe noch ein paar Fragen zum Studiengang auf dem Zettel stehen, aber es gibt auch schon ganz spannende Fragen aus dem Chat, die mittlerweile reingekommen sind und denen möchte ich dann die Priorität geben. Denn vorhin kam schon die Anmerkung von Hans Müller, dass es ja schon soweit ganz interessant wäre, aber er sich schon auf den Q&A-Teil freut, den wir dann hier schon gerne mit einfließen lassen können. Und zwar, gerade Projekte habt ihr schon angesprochen, vielleicht das nochmal da weiter, die Frage von Hans Müller, ob es Projekte gibt, auch mit anderen Kommilitonen gemeinsam.
Ja, genau. Also es gibt die sogenannten C-Labs, wo man gemeinsam was macht, weil wir natürlich wissen, dass man Games nur im Team erstellen kann. Es gibt aber auch Einzelübungen. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung von dem ganzen Fernstudium, dass man natürlich Spiele im Team entwickelt und deswegen auch gegenseitig zu den Kommilitonen die Nähe suchen muss. Man muss es einfach, selbst wenn man später vielleicht nicht im gleichen Game-Studio landet, sondern in verschiedenen anderen Teilen der Welt vielleicht. Deswegen versuchen wir das so ein bisschen zu simulieren. Es ist ja auch heute so, dass man remote mit Teammitgliedern auf der ganzen Welt auch arbeitet. Vielleicht spielt es uns dann ein bisschen in die Karten, dass unsere Studierenden dahingegen ein bisschen gestärkt werden oder das schon mal üben können, über große Distanz zusammenzuarbeiten. Genau, also das finden wir ganz, ganz wichtig, dass wir auch zusammenarbeiten, ja.
Ja, und das bildet sich auch hinunter bis in die zum Beispiel, vielleicht kennen es manche noch aus ihrer Unizeit, da hatte man oftmals so Einzelsprechstundentermine. Die gibt es natürlich alles weiterhin, aber wir laden auch die Leute dazu ein, dass sie zusammen auch schon in diese Tutorien zu uns reinkommen, weil sie vielleicht auch vor Herausforderungen stehen, die man gleich als Team auch besprechen kann. Also wirklich gleich in die Praxis auch da konzeptionell reingedacht, dass man bestimmte Sachen beschleunigen kann, statt von A zu B zu gehen und dann geht zwischen A und B wieder was verloren. Also vom Kleinteiligen, wie sowas, wie gerade beschrieben, bis hin zu den großen Kursen, denken wir da wirklich auch stark auch gruppenfokussiert.
Ja, wenn wir dann noch mal so eher so an die Anfänge des Studiums gehen, überhaupt Überlegungen, was so das reinkommt, gibt es hier eine Frage, ob es gute Vorkenntnisse für den Studiengang gibt, notwendig sind.
Eigentlich überhaupt nicht. Also die Voraussetzung ist, dass man Spiele liebt, dass man begeisterte Gamerin ist. Also das würde ich, glaube ich, schon voraussetzen, wobei es natürlich auch immer Entwicklerinnen gibt, die vielleicht selber nicht so viel spielen. Aber ich glaube, so Spiele fanatisch zu sein und alle Filme anzuschauen, die zu seiner Game-Serie rauskommen und dann den Soundtrack immer hören zu wollen und so, und so einfach ein bisschen Begeisterung fürs Medium schadet nicht. Ansonsten fordern wir überhaupt keine Vorkenntnisse. Die meisten haben automatisch Vorkenntnisse, weil wer schon mal ein Spiel gespielt hat, der findet da dann die eine oder andere Information, die vielleicht tief im Gehirn versteckt ist, die man schon hatte, über wie muss ein Level aussehen oder wie, was begeistert mich an dem Charakter oder so, ja. Und da versuchen wir auch immer darauf zurückzugreifen, auf dieses implizite Vorwissen, das viele schon haben.
Ja, ich hatte vor kurzem in einem EU-Chat auch die Frage, genau dieselbe Frage im Grunde, und ich kann es auch nur unterstreichen. Die Ergänzung, die ich machen möchte, ist tatsächlich, es lohnt sich, breit und offen zu sein für alle möglichen Spiele, ja, für alle möglichen Genres. Je mehr ihr Vorahnung mitbringt, von Strategiespiel bis Plattformer, Aufbau bis Action-Titel, wenn ihr zumindest also mal reingeschnuppert habt, dann erleichtert es oftmals auch für die Ideenfindung später schon mal einiges. Also gerne Gamer und Gamerin, aber auch dann nicht sozusagen, ich bin der Gamer, weil ich einfach seit 20.000 Jahren halt FIFA spiele. Ja, gratuliere, dann arbeitest du vielleicht immer nur an FIFA. Aber schöner wäre es, oder mitunter ist es sehr praktisch, wenn du neben FIFA einfach auch mal in diese Visual Novel reingeschaut hast und aber nebenher auch in Action-Adventure sich gefragt hast, grundsätzlich so ein Interesse. Warum benutzen denn diese NPCs dauernd Ausrufezeichen über ihrem Kopf? Warum arbeiten Game DesignerInnen mit bestimmten Werkzeugen, die immer wieder in Produktionen auftauchen? Es muss ja irgendeinen Grund haben. Und so ein Grundinteresse an solchen, sagen wir mal, spielerischen Fragen und Spieldesign-Fragen, wenn man das mitbringt, dann ist wirklich schon sehr viel auch sehr viel geholfen, ja.
Vielleicht auch eine kritische Haltung dem gegenüber, ja. Wenn ihr euch schon dabei erwischt habt, wie ihr denkt, das hätte ich jetzt anders gemacht und warum läuft der NPC die ganze Zeit gegen die Wand und sagt mir 100 Mal das Gleiche, das würde ich in meinem Spiel anders machen, dann ist vielleicht schon da eine Voraussetzung da.
Dann
Ja, auf der
haben wir
einen
dich schon.
Ja, also auf der einen Seite Interesse an Spielen, das reicht im Grunde genommen aus, also da was lernen zu wollen. Wie sieht es umgekehrt aus bei euren Studierenden? Das sind ja sicherlich auch einige, die schon im Beruf drinstecken. Gibt es da auch Studierende, die schon in der Spielebranche tätig sind?
Hatte ich, glaube ich, zumindest in der engeren Betreuung noch nicht, möchte ich aber jetzt auch nicht ausschließen.
Ganz, ganz wenige. Also insofern, dass sie schon ihre eigenen Spieleprojekte angefangen haben. Vielleicht nur mit Freunden, vielleicht auch schon mal was auf Steam gestellt haben oder so. Aber es gibt jetzt keinen Profi aus der Industrie, der bei uns nochmal sein Studium anfängt. Nee, also wir zielen wirklich auf die AnfängerInnen ab und wollen die abholen und genau.
Okay, also auch da ganz wichtig, es wird jeder abgeholt, es wird halt nicht vorausgesetzt, da schon was mitzubringen. Ja, vielleicht nochmal zu
Absolut.
dem Thema Kommunikation vorhin. Hier ein Kommentar im Chat, dass es auch ein IO Game Design Discord-Channel gibt von Spielemädel, schreibt das hier, wo man sich super vernetzen und gemeinsam an Games arbeiten kann.
Das stimmt.
Außerdem ein Feedback hier an Rudolf von Irren, dass der Pullover ihn sofort sympathischer macht. Ich denke mal, das Spiel, was da.
Super Nintendo, ja.
Machen wir den
Wobei man
Kommentar
muss
weg, damit man
natürlich,
das auch wirklich sehen kann.
weil Marion sagte gerade, mit gewisser, muss man mit kritischer Einstellung auch rangehen. Das hier ist natürlich ein Produkt eines schwedischen Modehauses. Und ob da, kritisch, ob da in der rechten Produktionsweise gearbeitet wurde, das weiß ich wiederum nicht. Aber mir erschien der Pulli unabhängig davon heute, der Hoodie, angemessen für diese Veranstaltung. Props, wer der Super Nintendo heute Abend noch rausholt und Metroid spielt.
Okay, ja, dann gibt es zwei Fragen, die zielen so ab auf die Branche. Ich muss mal gerade suchen, wo es hier war. Und zwar von Hans Müller kam die Frage, welche Verbindungen die IU hat zur Games Industry, vielleicht auch Verbände, wo ihr da tätig sind oder Mitglied auch seid als IU. Ich meine, da hätte ich auch schon mal was mitbekommen. Und halt die Frage, wie gelangt man dort am besten hin in die Industrie und wird man von euch hier auch unterstützt? Da könnt ihr da Netzwerkkontakte herstellen oder habt ihr andere Möglichkeiten, um da so ein, ja, den Einstieg zu erleichtern in den Job?
Also das ist lustig, weil wir gerade gestern in unserem internen Showfix darüber gesprochen haben, dass das, also das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, so die Begleitung in der Bewerbungsphase, den Portfolioaufbau und so weiter. Und dass es uns super wichtig ist, dass wir nicht quasi sagen, okay, hier ist dein Bachelorzeugnis, jetzt viel Erfolg, so viel Glück, vielleicht findest du einen Job, sondern dass man auch darüber hinaus noch begleitet und vor allem die Voraussetzungen schafft, dass die Bewerbung erfolgreich ist. Da gibt es auch, das ist kein Glücksspiel, ja, das ist total kalkulierbar und da können wir super helfen, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Rudolf, wie viel du dich schon beworben hast, aber mit den Jahren wird man schlauer, wie man das angeht. Und da kommt man, glaube ich, bei uns auch in der Richtung an eine super gute Expertise. Im Endeffekt zählt das Können, im Endeffekt zählen die Skills, die man sich aneignet im Laufe des Studiums, innerhalb der Studieninhalte und alles, was darüber hinausgeht, bisschen die Praxiserfahrung, aber wir haben natürlich alle Connections in die Spieleindustrie und also für mich ist es immer total schön, E-Mails zu kriegen von Leuten, die mir schreiben, hey, ich bin jetzt in LA angekommen, ich starte meinen ersten Job als Junior Artist, danke für die Begleitung. Also das ist das, warum ich persönlich oder wir alle bestimmt das Ganze machen. Ja? Also das ist dann wirklich die absolute Kirsche obendrauf, wenn man sowas hört. Und das ist natürlich unser Ziel. Wir wollen die Leute in die Spielebranche reinbringen.
Ja. Ja, ich denke, dass wir alle als ProfessorInnen ein gewisses Netzwerk im Hintergrund haben, das wir auch aktiv pflegen in Richtung Industrie. Und es ist mir trotzdem sehr wichtig zu betonen, dass jeder, bei der ich merke, dass sie wirklich ernsthaft Interesse hat, also wirklich ernsthaft Interesse hat, und dann schaue ich mir die Kandidaten und Kandidatinnen auch wirklich gut an und trete dann an mein Netzwerk, an meine Kontakte auch heran. Das ist klar, es gibt halt man kann nur so und so oft irgendwie sein Netzwerk anzapfen, ja, man ist da ja auch an gesellschaftliche Gepflogenheiten irgendwie gebunden, aber wenn ich wirklich merke, ich habe hier wirklich eine Top-Kraft in Anführungszeichen, die möchte ich unterbringen, die oder der gibt sich richtig Mühe, der möchte Vollgas geben, der ist mit Herz, Blut und Sachverstand dabei, dann unterstütze ich den auch zu 110%. Ich möchte, dass die Leute nicht nur eine gute Ausbildung kriegen, sondern später auch einen tollen Beruf haben, der ihnen Spaß macht und der ihnen lange Spaß macht. Ja.
Ja, also wenn ihr euch gut macht, dann pushen wir euch. Also nehmt euch in Acht.
Ja, ist auch da ein guter Anreiz, richtig Gas zu geben im Studium dann. Zum Thema Berufsaussichten gibt es noch eine weitere Frage, wie denn überhaupt so die Berufsaussichten sind als Game DesignerInnen. Hans Müller schreibt ihr, wenn ich auf diversen Jobplattformen nach Game Design suche, dann gibt es rund 5 Angebote. Suchenanfragen für QA oder UI, UX ergeben stattdessen 1000 plus Ergebnisse.
Ja, also ich verrate ein super geheimes Geheimnis, was ihr eigentlich nur von uns lernt, wenn ihr bei uns studiert. Der Beruf des Game Designers ist sehr selten und den gibt es eigentlich nicht. Wie gesagt, es gibt totale Spezialisierungen. Und ein Studio, das vielleicht 800 MitarbeiterInnen hat und sucht, die suchen vielleicht nicht nach dem Game Designer, ja, sondern die suchen vielleicht ein wenig spezialisierter nach einem Core Game Designer, nach einem Vision Keeper. Da gibt es diese Begrifflichkeiten, die sehr schwierig sind einzusehen von außen und die man erst, wenn man Erfahrung hat in der Industrie, auch mitbekommt. Genau, aber bei uns kann man sich genauso zum Beispiel, und wir finden es auch gleichwertig, dafür entscheiden, in eine Quality Assurance Richtung zu gehen mit dem Hintergrundwissen von einem Game Designer. Dadurch wird man einen Bombenberuf kriegen, weil wenn man die Ausbildung hat und dann Spiele testet, was vielleicht ein Traumjob ist für viele. Das sind Leute, die gesucht sind. Ja, es sind nicht nur Leute gesucht, die in einer Sparte ihre Ausbildung haben, die nur Projektmanagement gelernt haben, nur Management, nur Führung, nur BWL. Nein, die sind nicht mehr gesucht. Es sind Leute gesucht, die in mehrere Richtungen vielleicht informiert sind und gebildet sind. Und genau das ist die Sache, die vielleicht unsere Studierenden ein bisschen abheben wird von den anderen, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Ich hoffe, dass es so ist.
Ja. Ja, man kann es auch ein bisschen vergleichen, vielleicht einfach mit, wenn ich jetzt blind in den Jobbörsen eingeben würde, Game Researcher, wird es vielleicht auch ziemlich dünn ausgehen, lieber Hans Müller. Aber wenn ich jetzt reingucke, bestimmte Projekte, an denen eben einzelne Leute, Experten, Expertinnen gesucht sind, die eben Qualifikationen mitbringen im Bereich Game Research, dann heißen die oftmals einfach nicht so. Ja, ist eine Frage der Nomenklatur. Das heißt, es lohnt sich umso mehr, die Stellenausschreibungen eben ein bisschen genauer anzugucken als sozusagen nur den Jobtitel. Ja, das ist natürlich der erste Blickfang, klar. Aber es ist manchmal auch so, entre nous gesprochen jetzt, dass die Ausschreibenden, also die HR, ich möchte niemand etwas unterstellen, aber manchmal kann man auch nicht immer 110%ig davon ausgehen, dass die HR genau weiß, was später in dem Berufsbild eigentlich gefragt ist. Also ist manchmal einfach so. Ja. Davon soll man sich aber nicht als Bewerbende und Bewerbender nicht abschrecken lassen.
Und noch was, die Spielebranche ist immer noch klein, obwohl sie wächst und wächst und wächst und einen riesen Umsatz macht. Wie man an Jobs kommt, ist vielleicht auch nicht so klassisch, dass man über die Jobbörsen geht. Es gibt Konferenzen, es gibt Messen, es gibt Jobbörsen, Networking ist ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich habe meine Jobs eigentlich bisher als Game Artist darüber gekriegt, dass ich halt mit den richtigen Leuten am richtigen Abend vielleicht mal eine Limo getrunken habe. Also
Eine
so
Limo.
kriegt man in der Branche halt, ja, eine Limo. Also, und diese Tipps
Natürlich.
wollen wir auch geben und wollen auch dann hinweisen, hey, nächste Woche ist wieder eine Konferenz, da könnt ihr online teilnehmen, könnt euch vernetzen und so. Also das, da helfen wir, ja.
Also Networking und damit möglichst auch schon früh anfangen während des Studiums und nicht, jetzt habe ich den Bachelor, jetzt schaue ich mal.
Ja, das gilt aber generell auch nicht nur für Jobangebote. Wenn wir als Professoren spannende Sachen sehen, dann behalten wir die auch nicht als exklusives Geheimwissen für uns, sondern wir werfen die sofort in Richtung der Studierenden. Das ist von einem spannenden Clip bis zu einem Podcast über eine spannende Stellenangebot. Also Sharing is caring, in dem Fall drei Ausrufezeichen. Das machen wir fortlaufend. Weil das fassen wir auch als Teil unseres Jobs auf. Ja, wir wollen die Leute ja fördern, wir wollen sie unterbringen, wir wollen sie voranbringen und darum gehört es auch dazu.
Ja, prima, vielen Dank. Ich gebe noch zwei Fragen jetzt im Moment im Chat, die ich gerne noch aufgreifen möchte. Ansonsten Hinweis an alle ZuschauerInnen, wenn euch noch was auf den Nägeln brennt jetzt live, dann schnell zu den Tasten greifen und langsam kommen wir ansonsten zum Abschluss hier unseres Talks. Aber zwei Fragen haben wir auf jeden Fall noch. Einmal noch von Hans Müller. Die Frage, ob man Game Design auch remote ausüben kann. Vorhin hattet ihr mal erwähnt, es ist toll, wenn ihr Rückmeldung bekommt, dass jemand vielleicht jetzt in LA sitzt in irgendeinem Studium, aber geht es auch weiter im Homeoffice in, ich weiß es nicht, Wittenherdecke? Kann man da auch remote arbeiten in dem Bereich?
Corona und der Brexit machten es möglich. Ja? Also zwei Dinge, die uns glücklicherweise in die Karten gespielt haben. Es gibt viele Entwicklerstudios in UK, die alle viele Talente suchen und die aber die nicht mehr ins Land holen können. Deswegen, oder auch ihre Talente rausschmeißen mussten aus dem Land. Da gibt es ganz, ganz viele Remote-Stellen. Und ja, durch die Pandemie hat man schon so oft gehört, aber ist das Remote-Arbeiten immer wichtiger geworden. Vor allem zum Beispiel, wenn man auch als Freelancer, als Selbstständiger, Game Designer oder Game Designerin arbeitet, dann Ist man auch vielleicht am Vormittag beschäftigt mit Australien und dann in der Nacht um 3 steht man auf und telefoniert mit wem anders?
Ja. Oder wie wir gerne sagen, Wittekenherde, Shanghai, Hauptsache Italien.
Okay. Ja, und dann hier noch eine Frage von Rizziok, ob denn langsam aber sicher auch die KI mehr und mehr Einzug in das Game Design halten würde oder vielleicht auch schon gehalten hat.
Ich hab jetzt gelacht, weil das war auch eine Frage, die genau in diesem EU-Chat neulich kam. Und bei dem fiel meine Antwort so aus: Da müssten wir mit jemandem in der Entwicklung jetzt mal sprechen, ganz dringend. Also das ist nicht ausgeschlossen. Da würde ich mich jetzt aber bitte nicht aus dem Fenster wagen wollen, in welchen Bereichen wie stark das Thema eine Rolle spielt. Weil letzten Endes darf man eins auch nicht vergessen, wir haben alle auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, was KI letzten Endes bedeutet und was sie zu leisten vermag. Also da erstens weiß ich nicht genug darüber und zweitens habe ich den Eindruck gewonnen, dass selbst wenn ich es wüsste, wir vielleicht über unterschiedliche Dinge sprechen würden. Also da müsste man nochmal sich separat darüber Gedanken machen.
Okay. Ja, soweit erstmal Fragen aus dem Chat. Vielleicht kommt noch was. Ansonsten würde ich gerne noch so einen Blick tun in die Zukunft für diejenigen, die sagen, ja, Bachelor ist schön, aber das reicht mir nicht. Ich möchte gerne halt auch einen Master noch anschließen. Wird es einen Masterstudiengang geben in Game Design an der IU oder gibt es vielleicht schon andere verwandte Masterstudiengänge, die da auch in Frage kommen jetzt schon für diejenigen, die halt gar nicht genug bekommen können vom Studium.
Ja, also wir wollen uns, glaube ich, erstmal total auf den Bachelor konzentrieren und auf die Arbeit mit den Studierenden. Und das ist erstmal alles, was geplant ist.
Ja.
Okay. Ja, da im Bachelor tut sich sicherlich auch viel, hat da ja auch schon viel Entwicklung gegeben. Am Anfang war es mal ein bisschen holprig, vielleicht auch das eine und andere, für die, die das da von Anfang an verfolgt haben, die Einführung des Studiengangs. Da die Frage an euch beiden auch, was hat sich da so entwickelt, was ist passiert in den letzten Monaten und ja, wie geht es auch weiter? Was plant ihr für die nächste Zeit?
Ja, zunächst mal kann man, denke ich, sagen, dass grundsätzlich die Kommunikation mit den Studierenden auf jeden Fall jetzt ein anderes Level erreicht hat. Sie ist wesentlich intensiver, sie ist offener. Ich glaube, das Signal war eindeutig zu hören, dass wir hören euch zu, ja, und ihr werdet auch gehört. Und augenscheinlich ist es schon mal so, dass wir jetzt eben mit ganz anderer Mann/Frau-Stärke auftreten. Also wir sind jetzt aktuell eben insgesamt 5 Kollegen. Marion ist mein Algebra stark genug, mein Algebra-Game, mein Endgame, genau. Wir sind jetzt zu fünft und decken viele Bereiche natürlich damit auch ganz anders ab, bringen viele verschiedene kraftvolle Kompetenzen auch mit dadurch. Und es gab auch neue Prüfungsformen. Und auch abgesehen von diesem ganzen Bereich, was Studierende abzuleisten haben, hat der liebe Kollege Thorsten Zimprich noch etwas sich ausgedacht, was ich wirklich fantastisch finde. Also kann ich, diese Idee ist Bombe und die Umsetzung auch. Es gibt einen sozusagen einen Foyer-Kurs, nennen wir das. Und das ist so was ganz, was Tolles. Es macht den Leuten auch riesig Spaß. Und zwar muss man sich so vorstellen, eine Mischung aus, ja, wie soll man es beschreiben? Fast schon Hogwarts-Häuser, in die wir die Studierenden packen und Rollenspielelementen. Also es ist richtig cool und es wird gut angenommen. Und natürlich ist mein Haus das Beste, das ist eh klar. Brauchst du gar nicht gucken hier, Marion. Aber Spiele-Researcher wissen Bescheid. Pam, pam. Und genau, also in dieser Kombination, da haben wir wirklich, also nicht nur wir, sondern auch natürlich auch hinter den Kulissen bei der EU, haben viele, viele Menschen unheimlich viel Initiative gezeigt, Kraft reingesteckt, um da alle Regler nochmal hochzuballern, um das Angebot entsprechend zu gestalten. Ja.
Ja, ich glaube, das Wichtigste für uns ist, dass wir auf das Feedback eingehen, das wir so kriegen, dass wir die Produktion, die aktuell läuft, von den Studieninhalten, ja, also wir schreiben ja ganz fleißig Skripte und produzieren Videos und so weiter, dass das alles auf einem super hohen Qualitätslevel passiert. Und da ist eben unser Kollege, der Studiengangsleiter, der Thorsten Zimbrich, ist da dahinter und der hat so eine tolle Vision für diesen Studiengang und wir stehen alle hinter ihm und verfolgen das alle zusammen. Da gibt es bestimmt noch die eine oder andere Herausforderung, die auf uns zukommt, aber ich glaube, wir hoffen, dass wir gemeinsam irgendwie damit umgehen können.
Ja, mir ist noch wichtig zu sagen, das ist nicht so eine Bundespressekonferenzfrage wie steht die Kanzlerin noch hinter dem Minister oder so. Also es ist
Tun wir.
viel, viel Liebe für Thorsten.
Kommt rüber. Ja, und ihr habt das Thema Kommunikation angesprochen und ich denke, Kommunikation hat sich auch heute Abend ja ganz deutlich gezeigt, dass ihr hier so offen kommuniziert habt, Einblicke gegeben habt, aus eurem Erfahrungsbereich auf die Fragen eingegangen seid und war auch für mich sehr interessant. Ich habe viel Neues gelernt. Herzlichen Dank, Marion. Herzlichen Dank, Rudolf.
Es war uns eine Freude, gerne jederzeit wieder.
Ja, und Dankeschön gibt es auch noch von Hans Müller, der hier ganz aktiv mit Fragen auch mit dabei war. Einen schönen Abend, dem schließe ich mich an.
Danke euch auch.
Paris, Athen, auf Wiedersehen.
Ja, und auch von meiner Seite hier vielen Dank an alle ZuschauerInnen, die jetzt live zahlreich mit dabei gewesen sind. Vielen Dank für alle Fragen im Chat. Wenn noch was auftaucht hinterher, dann stellt eure Fragen, eure Anmerkungen gerne in die Kommentare mit ein. Und wenn ihr jetzt noch mehr erfahren möchtet über Marion, über Rudolf, ich habe euch Weblinks dazu mit in die Videobeschreibung gepackt und natürlich auch den Link zum Studiengang Game Design der AGU. Hier kommt auch noch eine Rückmeldung von Kifino. Auch hier vielen Dank für das Interview an alle Beteiligten. Fand die Stimmung super angenehm, war beschäftigt, aber habe nebenbei den Stream genossen. Ja, danke auch für diese Rückmeldung. Eine Bitte noch von mir zum Schluss. Wenn es euch gut gefallen hat, dann bitte auch noch einen Daumen hoch für das Video. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt bei weiteren Videos und Interviews zur AJU. Da ist auch bald schon wieder was geplant, da wird es um das Thema Prüfung gehen. Und natürlich gibt es auch alle Infos rund um das Thema Fernstudium.